Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge haben wir Louis Passos zum Interview. Louis Passos ist ein, wie er sich selbst nennt, einkommensorientierter Investor. Er hat auch das Buch geschrieben, Bargeld statt Buchgewinn, und mittlerweile auch ein zweites Buch, was sich auf REITs konzentriert, also Investieren in Real Estate Investment Trust. Er kennt sich besonders gut mit verschiedensten, sagen wir es mal, Nischenaktien aus, die sich überwiegend außerhalb des deutschen Raums befinden und die regelmäßige hohe Dividendeneinkünfte versprechen. Aus diesem Grund haben wir in diesem ersten Teil des Interviews mit ihm über verschiedene Themen besprochen, genau in diesem Kontext, und auch mal geschaut, welche Möglichkeiten es gibt, sich ein Portfolio aufzubauen mit Aktien, die jedes Quartal oder sogar jeden Monat Dividenden ausschütten. Ein super spannend und interessantes Thema, und Louis ist da wirklich ein Profi. Von daher, ja, lasse ich ihn am besten mal direkt zu Wort kommen und viel Spaß bei diesem Interview. Ja, wir haben es geschafft, ihn live ins Interview zu bekommen per Hangout, und herzlich willkommen, Louis, zum Interview.
Ja, schönen Tag, hallo nach Paris, und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir das Thema vertiefen dürfen. Ich bin ja durch Zufall auf die Videobesprechung von euch gestoßen, und wir haben uns ja danach erst kennengelernt, und umso mehr freue ich mich, dass wir das Thema heute nochmal aufnehmen können.
Ja, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt gehabt, dass ich eigentlich gar nicht dachte, dass dieses Buch tatsächlich erst von einem Deutschen geschrieben wurde. Ich dachte, das wäre eine amerikanische Übersetzung gewesen. Aber genau, es geht um das Thema Hochdividendenwerte, beziehungsweise zunächst einmal Dividendenstrategie im Allgemeinen. Aber bevor wir tief in das Thema reingehen, würde ich dich doch mal bitten, ob du dich vielleicht mal kurz vorstellen kannst für diejenigen, die dich noch nicht unbedingt kennen.
Ja, gerne. Wie gesagt, mein Name ist Louis Passos. Ich bin ja Beute-Germane, das heißt väterlicherseits, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, spanischen Familienzweig, und mütterlicherseits eben deutsch-französisch. Mhm. Geboren bin ich hier in Bonn und aufgewachsen, und ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder, und seit 1994, eigentlich so seit ich das erste Geld verdient habe, an der Börse engagiert, ja.
Okay. Und was hast du für Erfahrungen gesammelt, bevor du dich dann auf das Thema Dividenden fokussiert hast? Oder war das immer schon so das Zentrum von deinen Investitionserfahrungen gewesen?
Nein, das war natürlich nicht immer so. Diejenigen, die etwas älteren Zuschauer, die werden sich vielleicht noch erinnern an die Goldgräberzeit der 90er Jahre. Und im Endeffekt bin ich auch dankbar, dass ich in dem Alter meine ersten Erfahrungen machen durfte, ja, weil das war ja kontinuierlicher Aufstieg, klar, mit ein paar Dellen drin, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, aber natürlich war das so eine Zeit, wo man experimentierte, wo es eben überwiegend darum ging, ja, kaufen, verkaufen, Kursgewinne mitnehmen, und im Endeffekt war ja die gesamte Literatur und alles, was man an Strategien irgendwo aufnehmen konnte, das beherrschende Thema, ja, und auch im Umfeld war es ja dann in den späten 90er Jahren so, dass dann wirklich Gott und die Welt nur noch darum redeten, Gewinne mitzunehmen. Der neue Markt feierte einen Höchststand nach dem anderen, der DAX ebenfalls, bis dann eben der große Kater kam. Ne?
Okay. Und da warst du auch voll mit dabei gewesen. Erst Kursgewinne gemacht und dann den Markt mit verloren, im neuen Markt.
Nicht so viel, weil tatsächlich das erste Umdenken kam im Herbst 99, und das weiß ich noch, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich gerade studiert, und in unserem gemeinsamen Wohnzimmer von unserem Studentenwohnheim war dann schon eine fast gespenstische Szene. Das kann man sich heute, glaube ich, auch gar nicht mehr vorstellen, wo dann wirklich so die Börsengespräche den Alltag dominierten und dann tatsächlich irgendwann vormittags die versammelte Mannschaft vor NTV, ja, also vom Videotext saß und Kurse verfolgt hat.
Ja, die wurden über den Videotext, okay.
Ja,
da war Internet, Ticker, der unten langläuft.
Also da war Videotext schneller als Internet, und genau, und da liefen dann über den Ticker dann die Kurse und Japan und USA parallel, und da ist mir tatsächlich aus einem Buch eine Szene in Erinnerung geblieben, wo ich glaube, der Vater oder Großvater war es von Kennedy, der gesagt hat, er ist vom großen Crash bewahrt worden, weil als er sein Schuhputzer ihm angefangen hat, Tipps zu geben, Aktientipps, dann hat er sich aus dem Markt ausgeklingt und so ein bisschen war das da auch. Also wo dann wirklich Leute, weil da wirklich in dieser Runde saßen Leute, die nicht mehr ansprechbar waren, vernünftig, die vorher mit Börsen noch nie was zu tun hatten. Und das war für mich so der Punkt, dass ich viel verkauft habe und somit nicht den Crash voll mitgenommen habe.
Also wie bei Bitcoin quasi in den letzten Monaten.
Ja, so ein bisschen. Also ich hatte wirklich die ganzen Risikopositionen, alle neue Marktpositionen hatte ich liquidiert. Ich hatte noch ein paar DAX-Werte, aber gut, die sind auch runtergegangen, aber das war dann alles nicht so tragisch. Also die Vermögensverluste hielten sich da wirklich in Grenzen. Allerdings war es dann schon so, dass mir das so ein bisschen zu denken gegeben hat und ich dann so ein bisschen auf der Suche war nach dem Thema für mich, mit dem ich mich wirklich arrangieren konnte, wo ich sagen konnte, okay, das ist wirklich was für langfristig und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ich hatte bis dahin viel gelesen und jeder erzählt ja was anderes, jeder gibt andere Kursgewinnstrategien raus. Und das war dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich sagte, nee, da habe ich eben einfach keine Lust mehr. Ja, ich möchte was mal gucken, gibt's nicht irgendwas anderes? Ne?
Und dann bist du auf eine Dividendenstrategie umgesattelt oder zunächst einmal klassisch buy and hold?
Ja, genau. Also das war ja so ein bisschen der Blick über den Tellerrand und da bin ich tatsächlich auf den kanadischen Aktienmarkt im Jahr 2001, 2002 gestoßen.
Okay.
Und dabei habe ich dann bemerkt, Mensch, es gibt tatsächlich Wertpapiere, die schütten regelmäßig aus und zwar eben nicht jährlich regelmäßig, sondern monatlich, also so Monatszahlen.
Die kanadischen Income Trusts, die du in deinem Buch
genau die, richtig, okay. Die erwähne ich ja dann auch und das war ja wirklich völliges Neuland, weil das kannte ich ja gar nicht. Ne?
Klar, man kann wie bist du darauf gestoßen? Also das ist, darüber stolpert man jetzt auch nicht jeden Tag, über kanadische Income Trusts.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich habe es versucht, irgendwann mal zu rekonstruieren, ich weiß es aber nicht. Ich meine mich zu erinnern, es gab mal im Zertifikatemarkt, gab es mal ein UBS-Zertifikat Ende der 90er, Anfang der 2000er auf den Income Trust-Sektor.
Ja.
Und weil das eben so ungewöhnlich war und ich irgendwas bei der UBS gesucht hatte und darauf gestoßen bin, also ich glaube, so war das, bin ich dann eben über diesen Umweg auf den kanadischen Markt gestoßen und da ich dann gerne direkt nachgeforscht habe, bin ich dann eben auf diese Wertpapiergattung gestoßen und das fand ich halt faszinierend, weil das ist ja tatsächlich wie ein Arbeitgeber, ja, der einem eben monatlich ein Gehalt überweist, so eben ein Wertpapier, was eben einem monatlich eine Kapitalrente letztendlich überweist. Ja. Und wenn man eben mal guckt, diese Income Trusts, die waren eben oder sind nach wie vor sehr beliebt bei tatsächlich bei kanadischen Rentnern und eben bei Pensionsfonds, die eben erwerben, weil die eben regelmäßige Einkünfte haben wollen, beziehungsweise bei den Pensionsfonds, die müssen ja auch regelmäßig Ausschüttungen tätigen, monatlich an Versorgungsleistungen, die sie ausschütten müssen. Genau. Ja. Und dafür eignen sich diese Vehikel dann natürlich relativ gut. Und das fand ich dann wieder faszinierend, dass eben so möglich ist, tatsächlich monatlich eine Kapitalrente aufzubauen. Das war eben so der Moment, wo es Klick gemacht hat und wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt habe ich so mein Ding gefunden.
Hast du dich dann darüber hinaus noch mit dem Thema Dividendenstrategie beschäftigt und dich mal ernsthaft dich in das Thema reingelesen und gesagt, das ist jetzt meine Strategie? Oder ist es tatsächlich so entstanden, dass du ein Anlagevehikel kennengelernt hast und gesagt hast, oh, das ist so geil, da werde ich mal ein bisschen drumherum recherchieren, was es da noch für andere Möglichkeiten gibt?
Ja, das war eher der zweite Weg. Also es gab, man muss aber auch sagen, zu der Zeit gab es recht wenig Literatur zum Thema speziell Dividendenstrategien. Es gab natürlich so Ansätze wie Dow of the Dogs, ne? Also diese Strategie, man kauft eben die aus dem Dow Jones Index, die am stärksten ausschütten und davon nochmal unterteilt diejenigen, die mit den niedrigsten nominalen Kursen. Aber so wie heute die breite Literatur gab es ja nicht, zumal das war ja direkt nach der Dotcom oder mit dem Dotcom Crash. Erfahrungsgemäß sinkt dann auch die Publikationsdichte, was eben Börsenliteratur angeht, weil die eben da zu der Zeit eben unverkäuflich wird. Und Blogs, Finanzblogs und Ähnliches gab es ja zu der Zeit auch nicht so. Das heißt, man konnte relativ wenig finden an Informationen zu Dividendenstrategien. Ne? Also im Prinzip war das dann schon, wie du gesagt hast, der zweite Weg, dass ich geguckt habe, okay, was gibt's denn, wenn es das schon in Kanada gibt, gibt es dann vielleicht noch woanders ähnliche Sachen? Ja, gibt es, selbst in Europa das ein oder andere, in Asien, Amerika, also USA, Australien und so habe ich mir eben über die Jahre eine riesige Datenbank aufgebaut mit potenziell interessanten ja, Hochdividendenwerte. Und Hochdividendenwerte sind eben alle für mich, die in dem Sinne, ja, ich sag mal, letztendlich so für Rentner oder eben Leute, die Anleger, die eben Kapitaleinkünfte erzielen wollen, über Ausschüttungen interessant sind.
Okay. Nur in deinem Buch, also worauf ich nochmal kurz hinaus wollte, ist, in deinem Buch steigst du eigentlich mit einem ziemlich starken Plädoyer für die Dividendenstrategie beziehungsweise für Bares statt Wahres ein, so wie dein Blog auch heißt, oder beziehungsweise Bargeld statt Buchgewinn. Und differenzierst da relativ stark zwischen einem klassischen Aktieninvestor, bei dem sich ja die Gewinne überwiegend oder sich vor allem auf den steigenden Kurs, also die Kursgewinne konzentriert, versus dem Dividendeninvestor, der wirklich darauf achtet, dass die Unternehmen auch regelmäßig ausschütten. Willst du uns vielleicht nochmal kurz sagen, was so die Vorteile sind, wenn du sagst, okay, ich betreibe eine Dividendenstrategie? Oder ist es halt rein Cashflow getrieben, dass du sagst, ich brauche halt jeden Monat das Geld?
Nee, weil ich kann das natürlich auch abbilden, theoretisch über, sagen wir, eine ETF-Strategie, eine thesaurierende ETF-Strategie, dass ich dann eben so jährlich entnehme. Ja. Aber da hat man natürlich immer bei diesen Entnahmestrategien so einen Unsicherheitsfaktor, weil man ja letztendlich dann doch irgendwo auf mittlere Sicht auf Kurs Gewinne zwingend angewiesen ist und natürlich auch dieses Rendite-Reihenfolgerisiko hat, wenn man anfängt zu entnehmen, was ist, wenn es dann gerade einen Crash gibt und ähnliches. Also das macht das Ganze aus meiner Sicht relativ kompliziert. Und ich sage mal, auch von der Anlegerpsychologie finde ich es einfacher durchzuhalten, wenn man eben das auf einer ausschüttungsorientierten Strategie anstatt auf einer
Entnahmestrategie zwischendurch bekommt.
Genau, weil letztendlich kann ich ja sagen, der Kurs ist mir ja relativ egal, solange eben die Ausschüttungen passen. Und es gibt ja beispielsweise, ich habe auch den einen oder anderen Hochdividendenwert, der selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Ausschüttung nicht gekürzt hat, also seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich ausschüttet. Klar, im Kurs zwischenzeitlich mal verloren hat, dann auch wieder mal zugelegt hat, aber eben wirklich aufgrund, weil das Geschäftsmodell Geldfluss stark war, dass dort eben keine Kürzungen erforderlich waren. Ja, und das gibt natürlich einem als Anleger eine gewisse Sicherheit, die finde ich, die man so nicht hat, wenn man eine Entnahmestrategie verfolgt. Also das ist natürlich so ein bisschen die Anlegersicht. Die andere Sicht ist natürlich auf Unternehmenssicht, weil es wird ja immer so ein bisschen getan, Dividende ist ja immer so linke Tasche, rechte Tasche. Also letztendlich, ob das Geld beim Unternehmen verbleibt und das weiter damit arbeitet, das ist ja eigentlich sogar vorteilhafter, als wenn die Dividende ausgeschüttet wird und beim Anleger ankommt, der es dann für Netflix-Abos oder Autos oder Kühlschränke verballert. Ja, ich finde persönlich, diese Sicht, die greift viel zu kurz, weil wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass ich dann auch eine gewisse Anreizstrategie habe auf das Management. Und ich kann eben über gewisse Vorgaben oder Erwartungshaltung, die eben zum Beispiel auch ein Pensionsfonds ganz klar kommunizieren kann, weil die eben auch die Masse dann haben, die sie mit einbringen können auf der Hauptversammlung, natürlich schon eine gewisse Anreizwirkung setzen. Und wir haben es gerade in den 90ern und 2000ern gesehen, was eben passiert, wenn ich ja ein Management habe, dem eben der Anleger total egal ist und den eben mit Brotkrumen abfrühstückt und dann eben größenwahnsinnig wird und erst eine, wie Daimler eben, eine milliardenschwere Hochzeit und dann eine nochmal genauso teure Scheidung hinlegt. Da kann man natürlich darüber philosophieren, ob das Geld in dem Fall nicht tatsächlich dann besser beim Anleger geblieben wäre.
Es bleibt ja nicht nur Philosophie, sondern es gibt ja auch ganz klare Forschung, die nachweist, dass dein Management deutlich disziplinierter ist, wenn du entweder stark verschuldet bist und dein gesamter Cashflow in Rückzahlung und Zinsen geht, oder du halt hohe Dividendenausschüttungsauflagen hast oder nicht. Also es ist auf jeden Fall nachgewiesen. Jetzt hast du aber bei der Dividendenstrategie, nur ein Nachteil, wo ich einfach gerne mal sehen würde, wie du dazu stehst, ist ja das Reinvestitionsrisiko. Das heißt, wenn du regelmäßig ja Geld bekommst von deinen Anlagen, musst du das ja, wenn du den Zinseszinseffekt nutzen möchtest, ja wieder anlegen. Außer du lebst halt davon und verkonsumierst das. Wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, hat aber auch den Vorteil, dass ich viel besser durch die Ausschüttung rebalancieren kann, ohne zum Beispiel Anteile verkaufen zu müssen. Nehmen wir mal an, ich habe ein ETF-Depot, was ausschließlich thesauriert. Also meinetwegen, ich habe ein MSCI World und MSCI Emerging Markets, einfach nur, damit ich zwei habe. Ja. So, und jetzt möchte ich nach einem Jahr rebalancieren. Dann muss ich jetzt zum Beispiel, wenn der Emerging Markets besonders gut gelaufen ist, ja, verkaufe ich davon Anteile und die reinvestiere ich dann meinetwegen in den MSCI World. Ja, damit das wieder, damit ich wieder die Ursprungsbalance habe.
Ja.
Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch durchaus, denke ich mal, von der modernen Portfoliotheorie abgedeckt, von der Erkenntnis, dass das durchaus eine zweckmäßige Maßnahme ist, weil es ja dann auch mein Rendite-Risikoprofil dann widerspiegelt und reflektiert. So, und das kann ich wiederum sehr, sehr gut machen, wenn ich eben einen konstanten Dividendenstrom habe, den ich nicht verkonsumiere. Ich baue also übers Jahr, und so mache ich es ja tatsächlich, weil ich eben auf die Dividenden größtenteils gar nicht angewiesen bin oder eigentlich gar nicht angewiesen bin, theoretisch. Das heißt, ich baue mir übers Jahr eine Cash-Position auf. Mittlerweile handle ich nicht öfter als einmal im Jahr und habe dadurch ohnehin ein bisschen Risiko, was ich rausnehme, weil eben der Cash-Bestand wächst und kann dann beim nächsten Rebalancierungstermin, also immer Anfang Januar, dann mit den liquiden Mitteln eben zukaufen, ohne jetzt irgendwelche Bestände verkaufen zu müssen.
Wie viele Positionen hast du? Also in deinem Buch sagst du ja, dass eine anständige Diversifikation nicht geringer als 30 Positionen sein sollte. Bei Einzelinvestments?
Genau, bei Einzelinvestments, ja, würde ich schon sagen. Ganz einfach deswegen, weil das ist ein Punkt, der meines Erachtens sehr unterschätzt wird, nämlich das Managementrisiko. Also ist ja nur bekannt, über kurz oder lang wird halt irgendein Manager bei irgendeiner Firma halt Mist bauen und was eben Geld kostet. Ja, und egal, ob das jetzt ein Hochdividendenwert ist oder eben ein Nicht-Hochdividendenwert, ja, egal, ob der Wert jetzt ausschüttet oder nicht, oder ich habe eben irgendwelche Einzelfaktoren, die eben genau auf diese Branche oder auf diesen Wert wirken, wie politische Faktoren, Regularien, neue Gesetze etc. pp. Da gibt es ja genug Beispiele, siehe hier in Deutschland E.ON. Und weil dieses Risiko, also dieses Managementrisiko meines Erachtens hemmungslos unterschätzt wird, sei, also, und es ist ja gerade bei Dividendenstrategien, ist es ja eigentlich so, je mehr Quellen ich habe, desto besser. Ja, und da kann man eigentlich ja gar nicht genug haben. Würde ich bei Einzelwerten schon mindestens 30 Titel mir ins Depot legen. Ich persönlich finde es eigentlich noch besser, wenn man eben auf Sammelanlagen, sprich ja, Holdinggesellschaften, börsennotierte Fonds etc. ausweicht, die eine noch breitere Streuung ermöglichen und da eben noch mehr Einzelwertrisiko rausnimmt. Dann kann man auch schon mit weitaus weniger Titeln arbeiten. Theoretisch kann man sich da mit 5, 6 ein sehr ausdiversifiziertes Depot
Sind die Dividendenrenditen aber in der Regel geringer, oder? Oder hast du da nicht irgendwie den Trade-off, je höher deine Diversifikation, desto geringer halt irgendwo deine Rendite auch?
Na gut, ich habe natürlich dann die Kosten des Fonds, ne? Allerdings habe ich im Gegenzug, wenn ich jetzt selber einen hohen Bestand an Einzeltiteln verwalte, habe ich natürlich meine Kosten der Verwaltung, sei es jetzt direkt durch Käufe, Verkäufe oder eben durch Zeit, die ich aufwenden muss, um das Ganze zu verwalten. Es gibt tatsächlich auch Fonds, die genau das machen, dass sie, also genau aus dem Grund auch sagen, hier, liebe Rentner in Amerika oder Kanada oder Australien, wir bündeln viele Hochdividendenwerte in einem Fonds, haben den börsennotiert, also gibt's ganze Sektoren, die extra für diese Klientel geschaffen sind und die auch stark wachsen, weil eben die Babyboomer so langsam in Rente gehen und natürlich da eine Nachfrage natürlich auch da ist. Und von daher, zum Beispiel den Titel, den ich vorhin genannt habe, der auch über die Finanzkrise extrem stabile Ausschüttungen hatte. Das ist so ein börsennotierter Fonds, der nennt sich Reefs Utility Income Fund. Ist jetzt natürlich keine Kaufempfehlung, sondern einfach eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und der investiert eben in Gesellschaften, die Stromnetze, Pipelines, Telekommunikationsnetze weltweit betreiben. Also ganz langweilige Geschäfte eigentlich. Hat, glaube ich, 40...
Strom, Wasser, Internet.
Ja, genau. Also ganz konservatives Geschäft, und aber eben um das Einzelwertrisiko zu eliminieren, ne, siehe eben E.ON, Regularien, die dann den Kurs verhageln oder eben auch die Ausschüttungen, breit gestreut, und die Gebühren halten sich sehr in Grenzen, und das würde ich dann eben so einem Einzeltitel vorziehen. Zumal sich das Management in dem Fall, das ist eine kleine Fondsgesellschaft, die sich eben wirklich speziell auf Gesellschaften, also Infrastrukturunternehmen spezialisiert haben. Ne? Also da ist auch eine gewisse Kompetenz hinter.
Ja, ist auf jeden Fall ein attraktives Feld. Also in meinem Hauptjob bin ich auf Infrastruktur fokussiert.
Aber ja, genau, also wer zum Titel was Näheres nachlesen will, habe ich auf dem Blog sehr ausführlich besprochen.
Okay, wie heißt das Buch? Ach, ein Artikel auf deinem Blog?
Auf dem Blog, ne? Also okay.
Verlinken wir natürlich gerne unten.
Genau, nennt sich genauso wie der Fonds, also Reeves Utility Income. Und unter dem Stichwort findet man das. Ist eine ausführliche Besprechung. Und wer nicht lesen möchte, kann das auch hören. Habe ich auch als Audiodatei. Okay. Da ist dann alles inklusive Inhalte, Gebühren, Struktur, Kennzahlen, alles mit dabei.
Okay, perfekt. Dann schauen wir uns da jetzt einfach mal an. Was würdest du denn, ich meine, dein Buch ist ja schon aus einer relativ erfahrenen Perspektive geschrieben. Das merkt man halt schon, dass du halt schon einige Jahre Erfahrung in diesem Sektor hast und dich auch vertiefst mit der Thematik beschäftigt hast, auch mit den ganzen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen von den einzelnen Titeln, die du im Buch ansprichst. Ich meine, da hast du ja ich glaube, das ist so eine Leidenschaft von dir, oder? Das Juristische. Ich erinnere mich an deinen Vortrag zur DSGVO. Das scheint dir wohl irgendwo zu liegen. Von daher denke ich mir also, wenn ich jetzt Anfänger bin und anfangen möchte mit einer Dividendenstrategie und es heißt, jawohl, monatliche Cashflows, das interessiert mich, oder meiner Meinung nach auch quartalsweise oder jährliche Cashflows, dann ist es jetzt nicht so einfach wie beim passiven Investieren, wo ich sage, ich suche mein MSCI World ETF, ich suche mein MSCI Emerging Markets ETF, mixe das mit meinem risikofreien Teil und fertig ist der Kuchen. Was würdest du einem neuen Investor in diesem Feld für Ratschläge geben, da jetzt mal einzutauchen in diese Strategie?
Ja, okay. Also grundsätzlich, erstmal ist das ja auch nicht anders als bei einer, ich sag mal, wie du es beschrieben hast, Standard-ETF-Strategie. Auch hier muss ich erstmal für mich definieren, ja, was ist mein absoluter sicherheitsorientierter Anteil, also den ich dann eben in Cash oder kurzlaufenden Staatsanleihen höchster Bonität halte. Weil eins ist klar, alles, was in diesem Segment Hochrisikowerte, Hochdividendenwerte läuft, ist natürlich auch Risikopositionen. Ja? Also das ist, man kann es ein bisschen unterscheiden. Es gibt eher offensivere ausgerichtete Titel und es gibt eher defensiver ausgerichtete Titel. Das heißt, im Prinzip kann ich auch hier nochmal eine Unterscheidung machen. Möchte ich mich eher einem ähnlichen Profil oder wie stark soll mein aktienähnliches Profil aussehen, anteilsmäßig, und wie stark mein, ich sag mal, eher anleiheähnlich, wobei anleiheähnlich, sag ich mal, eher so auf dem Niveau von Unternehmensanleihen. Ne? Weil, wenn du das Buch gelesen hast, wirst du auch festgestellt haben, es gibt das eine oder andere Instrument, was eher eine konservative Struktur hat, hier beispielsweise insbesondere zum Beispiel diese Preferred Shares, genau, die werden mit Vorzugsaktie übersetzt, sind aber in Wahrheit rechtlich vom Konstrukt her Genussscheine und die haben eher ein konservativeres Profil. Das heißt, auch hier kann man so ein bisschen streuen und sagen, okay, ich gehe eher in riskantere Titel, ja, in mit einem aktienähnlichen Profil oder eben in, ich sag mal, mittelriskant, ja, also nicht risikolos, also mittelriskant mit einem eher anleiheähnlichen Profil. Ja, also diese Dreiteilung kann ich erstmal machen, ja, also riskant, mittelmäßig und eben Cash oder Sicherheitsanteil. Ja, und was ich mir dann, ja.
Sorry, nur, wenn du jetzt diese drei Kategorien hast, wie sieht das renditemäßig aus?
Ja, ich kann es ja für meinen eigenen Bereich einfach mal aufdröseln. Ich selber habe meinen, also jenseits des sicherheitsorientierten Anteils, also was nicht Cash ist, habe ich genau hälftig geteilt. Ich habe die eher aktienlastigen oder mit dem aktienähnlichen Profil, die Wertpapiere machen 50% aus bei mir und die Dividendenrendite beträgt Pi mal Daumen 9% aufs Jahr hochgerechnet und die anderen 50% sind dann eher mit dem konservativen, eher anleiheähnlichen Profil, das sind so 5-6%, also 5,5.
Okay.
Genau. Liegt natürlich aber auch daran, ich bin jenseits der 40 und dann ist natürlich so eine Aufteilung durchaus zweckmäßig, dass man eben die Risikoposition nicht ganz so hoch hat, sondern eben einen Teil schon umgeschichtet hat in den eher konservativeren Investments.
Ja. Okay. Kannst du nur vielleicht mal ganz, ganz grob anreißen, was sind für dich jetzt diese eher konservativen, was sind die eher von deiner Liste, die du von Investmentwegen, die du in deinem Buch erklärt hast?
Ja, also natürlich so die eher risikobehafteten oder mit aktienähnlichem Profil, das sind natürlich so die Business Development Companies, ja. Das sind die Master Limited Partnerships. Darunter würde ich auch die REITs zählen, das ist so ein Zwitter aus Immobilie und Aktie, aber die Standard-REITs würde ich darunter auch zählen, weil die eben schon ein eher aktienähnliches Profil haben.
Das heißt eher risikoreich, würdest du
REITs. Ja, also wie eine normale Aktie. Also wer eben so eine Position kauft, muss ich eben vor Augen führen, er kauft damit letztendlich eine unternehmerische Beteiligung, wo er eben die eben schwankt.
Ne? Okay.
Wenn wir auf der anderen Seite eher die konservativeren Papiere uns anschauen, dazu gehören eben Preferred Shares oder Preferred Stocks, also diese Vorzugsaktien.
Genussscheinähnliche
Wertpapiere, die werden gerade in Kanada und in den USA sehr viel emittiert, weil es eben rechtlich Eigenkapital ist. Aber eben extrem kursstabil sind, weil die eingebaut haben eine Rückkaufsoption. Die hält natürlich den Kurs stabil, solange das Unternehmen nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Dazu gehören auch die kanadischen Split Trusts. Das ist eben auch so eine sehr spezielle Konstruktion, die es eben so auch nur in Kanada gibt. Da habe ich eben im Prinzip so einen eingebauten Kurspuffer mit, weil das eben so ein gesplittetes Wertpapier ist. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig, in der kurzen Zeit zu erläutern. Da verweise ich auf das entsprechende Kapitel im Buch.
Ja,
das
ist klar.
Ist das ganz gut erklärt, hoffe ich, auch anhand eines konkreten Beispiels. Aber die sind auch relativ konservativ. Und natürlich gibt es spezielle Anleiheemissionen, die von Unternehmen begeben werden, insbesondere in den USA, die einer speziellen oder die fallen unter ein bestimmtes Gesetz. Es gibt einen sogenannten Investment Act of 1940. Ja. Das Gesetz gilt, ist Regularium für bestimmte Unternehmenstypen. Und wer da drunter fällt, der muss, wenn er eine Anleihe emittiert, für jeden Dollar Fremdkapital, was er eben rausgibt, $3 Vermögenswerte bereithalten oder als Reserve halten, um eben die Liquidität und die Auszahlungssicherheit zu gewährleisten. Mhm. Und das ist natürlich die haben natürlich ein ganz interessantes Rendite-Risikoprofil, weil da natürlich ich eine gewisse Sicherheit habe, dass auch Zins und Tilgung pünktlich geleistet werden. Und davon habe ich auch eben ein paar in meinem konservativen Depot. Ja, das sind insbesondere Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften, die fallen unter dieses Gesetz. Und wenn die eben sagen, okay, wir geben eine Anleihe raus, im Wert von 100 Millionen, sagen wir US-Dollar, dann müssen die dafür auch 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten permanent in der Hinterhand haben. Und wenn diese Summe...
Sind das dann als Sicherheiten hinterlegt? Also
genau, gewisse Sicherheit. Und das ist eben, und die haben ein sehr interessantes Rendite-Risikoprofil meines Erachtens. Da gibt es doch vernünftige Zinsen und halt eben noch eine gewisse Sicherheit mit bei, so dass ich eben sage, das ist zwar nicht so sicher wie eine Staatsanleihe, aber eben auch nicht so schwankungsanfällig wie eine Aktie.
Naja, okay, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt als Neuanleger meinen Split gemacht habe zwischen meinem komplett risikofreien Tagesgeldteil und meinem Dividenden- oder Hochdividendenportfolio, worum es wiederum einen Split gibt, der etwas riskanter ist, der eher aktienähnlich ist und ein anderer Split, der eher anleihenorientiert ist.
Ja.
Richtig? Wie gehe ich dann weiter vor? Also ich kann mir vorstellen, dass diese, dass es sicherlich vielleicht etwas kompliziert ist, diese Wertpapiere zu kaufen, wenn man jetzt in Deutschland Investor ist, oder wie gehst du dann genau vor?
Ja, das ist in der Tat... Ja, das liegt zum einen an den Börsen, wo diese Papiere gehandelt werden, weil nicht jeder Broker in Deutschland hat oder bietet den Handel zum Beispiel in Australien oder Kanada. Die hat halt nicht jeder im Bestand, die Börsen. USA schon, aber eben Kanada gerade und Australien hat nicht jeder. Dann wird das natürlich schwierig. Manche Titel haben eine Zweitnotiz hier in Deutschland. Rate ich aber generell von ab, weil Zweitmärkte sind eben wesentlich weniger liquide und es gibt eigentlich keinen Grund, am Zweitmarkt zu kaufen, wenn es einen Erstmarkt gibt. Also bringt ja auch nichts letztendlich. Ne?
In der Regel zahlst du auch ein Premium, also zahlst du ein bisschen drauf.
Genau, richtig. Man zahlt drauf, man hat ja auch keinen Wechselkursschutz, dadurch, dass die Aktie hier eben in beispielsweise eben in Euro notiert ist, weil das ist ja eine Umrechnung einfach dann, wenn es ein Dollar wert ist oder ein Kanadier von Kanada ein kanadischer Wert, dann ist das ja einfach nur eine Umrechnung, ne? Aber man hat ja nicht die Sicherheit, nur dass es dann Euro notiert ist. Genau, das heißt, ich brauche erstmal, das größte Problem ist, ich brauche erstmal einen Broker, der mir den Zugang zu den Marktplätzen gewährleistet, die auf denen ich handeln möchte. Der zweite Schritt ist, der Broker muss nicht nur Zugang haben zu den Handelsplätzen, sondern auch zu den Wertpapieren, die ich haben möchte, weil es gibt den einen oder anderen Broker, der sagt, ja, man kann bei mir, sag ich mal, kanadische Titel handeln, aber eben keine Income Trusts. Die sind eben ausgenommen vom Handel. Das heißt, das ist der zweite Punkt, den ich sicherstellen muss. Und der dritte ist, seit MiFID 2 Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, sind eben für bei vielen Brokern für europäische, also für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union bestimmte Wertpapiere gesperrt. Und leider sind das häufig eben börsennotierte Fonds beziehungsweise ETFs. Das heißt, hier muss ich eben auf Broker ausweichen, die diese Richtlinie nicht anwenden. Und das sind meistens Auslandsbroker. Ich persönlich bin seit vielen, vielen Jahren Kunde bei der Schweizer Swissquote, okay. Weil die eben, da habe ich eben keinerlei Einschränkungen. Ich kann alle Börsenplätze handeln, ich kann alle Wertpapiere handeln. Und selbst wirklich absolute Nischenpapiere, die das ja teilweise sind, die ich auch im Buch beschreibe, das ist ja nicht etwas, was eben in der breiten Masse
ist. Die breite Masse ist, ja.
Genau. Aber selbst die kann ich handeln, wenn nicht online, dann immer telefonisch. Das geht bei denen, also zum gleichen Preis immer. Ja. Und die sind halt von der Gebührenstruktur ein bisschen teurer. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil ich da jetzt quasi mein Bestandsdepot habe. Das heißt, da ist ja kein großer Handel mehr. Wie gesagt, einmal im Jahr wird ein bisschen rebalanciert. Und ansonsten, also dann fallen die Handelsgebühren ja auch nicht richtig wesentlich mehr ins Gewicht. Ja, ansonsten, was immer noch so eine gute Alternative ist Interactive Brokers. Die sind ja wirklich sehr
wichtig. Die verschiedenen Filialen dann, ne?
Lips, genau, die gibt es ja so als Wiederverkäufer, so genau, CapTrader, Links und wie sie alle heißen, Banks, glaube ich. Die haben halt deutschsprachigen Service, der ist auch sehr gut bei denen, überraschend gut. Aber was halt ist, auch dort ist, die haben sich dem MiFID 2 Regularium gebeugt und europäische Kunden können alles kaufen mit Ausnahme außereuropäischer ETFs und ETNs, also Exchange Traded Notes, die gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, also die Kategorien sind rausgenommen, aber alles andere, also auch so zum Beispiel spezielle börsennotierte Fonds, also zum Beispiel den Reeves Utility Income Fund, den ich vorhin genannt habe, der ist auch über CapTrader handelbar. Aber eben ETFs, ETNs nicht. Ist ein bisschen schade, finde ich, weil da hat der Gesetzgeber dann doch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil er dann gegebenenfalls die Leute ja in höheres Risiko zwingt, weil sie eben nicht mehr über einen günstigen ETF zum Beispiel ein Marktsegment abbilden können.
Oder ins Tagesgeld.
Ja, oder ins Tagesgeld. Oder am besten natürlich in Versicherungslösungen.
In Riester.
Ja, in Riester, wo mit einem hohen Anteil an europäischen Anleihen
mit bewertet. Du sagtest ja schon zu Recht, dass es sich hier überwiegend um Nischen-Finanzwege handelt. Wo informiere ich mich denn jetzt darüber? Jetzt, wo ich meinen Broker habe, wo ich das kaufen kann, ich habe meine Aufteilung, wo finde ich denn jetzt die Informationen, welcher Fonds denn genau das Richtige ist? Wo kann ich mich zuerst mal mit dem Thema auseinandersetzen, um überhaupt mal genug dazu lernen in den einzelnen Kategorien? Und dann, wie mache ich meine Selektion?
Ja, ist natürlich schon so, dass es nicht wie beim Extra-Magazin irgendwie eine deutschsprachige Plattform gibt, sei es jetzt Print oder online, die das Thema bearbeitet. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich den Blog überhaupt gestartet habe, weil das hatte ich eigentlich auch nicht für möglich gehalten, Anfang 2017, dass es tatsächlich noch Themen gibt, die eben im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht besetzt sind. Ne? Also es gibt ja dazu gar nichts. Ne? Also sowohl das Buch gibt es in dem Sinne nichts Vergleichbares. Also von da kann ich mal sagen, das ist das beste Buch, was man zu dem Thema auf Deutsch bekommen kann. Was halt eben das Einzige ist auch. Genau, und für den Blog gilt eben dasselbe. Man wird natürlich, also in Übersee, sprich gerade im englischsprachigen Raum, sieht es natürlich wieder anders aus, weil da ist das Thema natürlich viel, viel präsenter. Da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Blog dazu. Auch den einen oder anderen Autor und zum Beispiel Brian Perry ist so in den USA so ein ganz bekannter Autor und Blogger, der zu dem Thema viel publiziert. Und es bleibt letztendlich nichts anderes übrig, sofern man sich möglichst nah an der Quelle informieren möchte, auf englischsprachige Portale auszuweichen. Aber ich sag mal, das ist mit relativ geringen Sprachkenntnissen schon handelbar. Dasselbe gilt natürlich auch für zum Beispiel eben irgendwelche Factsheets von ETFs oder Fonds oder irgendwelchen Jahresfinanzberichten von irgendwelchen Unternehmen. Da muss man ja sagen, da sind die Angelsachsen ja auch relativ vorbildlich, weil das eben stark standardisiert ist und wirklich alles einfach und verständlich geschrieben. Das ist schon ganz gut. Und wer sich da zum Thema, und natürlich ein guter Start ist einfach mein Blog. Wer sich dort ja, wer sich dort anmeldet, der bekommt, also für Newsletter, bekommt mal ein schon, ich glaube, 30 oder 40 Seiten starkes PDF. Da ist schon mal eine Einführung zum Thema. Da sind 12 Kategorien sind da schon mal vorgestellt von knapp 20, auch mit Beispielen. Und dann gibt es auch eine Infoseite, wo finde ich mehr Informationen. Da sind verschiedene englischsprachige Plattformen vorgestellt. Die einzelnen Börsen unterhalten teilweise auch Subseiten speziell zu diesem Thema. Aber es ist halt relativ wenig, was jetzt so zusammengetragen ist. Also man muss sich schon selber ein
bisschen... Also nichts Vorgekautes, wenn du so willst. Ja? Du musst dich selbst auf die Suche begeben.
Ja, genau. Ja.
Das ist ja auch der Reiz. Ich meine, wer solche Dividenden auszahlen will und solche Renditen, muss natürlich dafür was tun, ist klar.
Ja, genau. Also es ist ja auch ein Thema, was eben in Deutschland speziell und eben in Europa sehr stiefmütterlich ist und deswegen ja gibt's da eben auch nichts dazu. Ne? Ich habe natürlich auch so ein kleines Startmusterdepot, habe ich natürlich auch auf meinem Blog. Das heißt, wer sich da angemeldet hat, der bekommt nicht nur diesen Report, Einführungsreport, sondern im Laufe der Zeit weitere Informationen und dann auch noch einen Anlegerreport, wo eben dann diese ganzen Plattformen genannt sind und auch Möglichkeiten, wie ich ja mit wenigen Positionen möglichst breit, weltweit abgedeckt in den Bereich einsteigen kann. Also auch mit Wertpapierkennnummer und so weiter und wie ich das handle. Broker-Test ist auch nochmal dabei und ja, also man findet schon auf dem Blog von mir, findet man relativ viel. Unabhängig davon, was ich ganz wichtig finde beim Thema ist, schon ein Stück weit auch die sagen wir moderne Portfoliotheorie insoweit zu beachten, als dass ich natürlich welchen Depotteil das jetzt betrifft, natürlich möglichst weit auch was die Instrumente angeht streue. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, diese Business Development Companies, die hören sich richtig interessant an und die haben auch sehr hohe Ausschüttungsrenditen, die betreiben natürlich auch ein sehr riskantes Geschäft. Ja. Also ist es natürlich sehr nachteilig, wenn ich sage, oh, das ist genau mein Ding, das ist super. Und die laufen ja seit vielen Jahren toll und ich packe da jetzt mein gesamtes Geld rein, was ich eben für mein Aktienportfolio vorgesehen oder für meinen Aktienanteil vorgesehen habe, sondern da gilt natürlich auch eben der Grundsatz der Streuung, ja, als einziges Free Lunch, das heißt, dass ich hier wirklich dann noch sage, okay, einen Teil packe ich meinetwegen in diese Business Development Companies, aber ich muss auch meinetwegen ergänzen durch Infrastrukturunternehmen, durch, ja, keine Ahnung, Master Limited Partnerships, auch durch
Willst du uns vielleicht kurz mal nur sagen, was diese Business Development Companies sind? Oder wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, nur mal kurz angerissen, wie das Businessmodell läuft von denen.
Ja, genau. Also das sind Investment Holdings, die investieren in den US-amerikanischen Mittelstand letztendlich, also vor allem nicht börsennotierte Unternehmen und sind eben Finanzierung und Sanierungsgesellschaften. Ja, und die beteiligen sich in der Regel an, also das Portfolio von denen ist in der Regel meistens relativ breit aufgestellt und umfasst mehrere Dutzend Unternehmen. Und ja, entweder weil die größer, besser machen wollen oder eben ja, die begleiten die im Rahmen einer Finanzierung, machen sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapitalfinanzierungen. Ja, und das ist natürlich letztendlich ist es natürlich so ein bisschen so eine Art Venture-Kapital-Unternehmen. Und das ist natürlich ein riskantes Geschäftsmodell. Das hat man halt eben in der Weltfinanzkrise gesehen zwischen 2007 und 2009. Es gibt etwa 40 Business Development Companies, wenn ich mich recht entsinne, 40 bis 50 sind es, meine ich, die das Geschäftsmodell so betreiben. Von denen ist in der Weltfinanzkrise eine faktisch pleite gegangen. Also die ist nicht insolvent, also die ist nicht pleite gegangen, die wurde dann aufgekauft, weil sie de facto pleite war vom Wettbewerber. Das weiß ich so genau, weil ich in die investiert war. Und
gezielt.
ja. Und insgesamt ist der Sektor eben im Schnitt um ja, 80% eben in die Knie gegangen seinerzeit, ne? Also deutlich mehr als eben der Marktdurchschnitt bei, ich glaube, bei 53% war ja so der Dow Jones oder der S&P 500, ne? Also das durchschnittliche, also das große Aktienbarometer. Und die sind eben aufgrund des zyklischen Geschäftsmodells und des riskanten Geschäftsmodells deutlich mehr in die Knie gegangen. War natürlich aber auch eine super Einstiegsmöglichkeit. Wer dann eben die Nerven hatte, der konnte dann zusätzlich zu den dann extrem fetten Renditen, Ausschüttungen, die teilweise weiterhin getätigt wurden, weil die Ertragslage sich bei den guten Unternehmen jetzt gar nicht so verschlechtert hat, konnte dazu noch zusätzlich eben starke Kursgewinne mitnehmen. Ne? Also das war natürlich Risiko und Chance zugleich. Ja, nur wer natürlich seine gesamte Aktienposition nur in diese Business Development Companies dann beispielsweise gepackt hätte, der hätte dann schon Nerven haben müssen dann in der Zeit. Ne?
Ja, 80% ist natürlich schon mal was. Ja.
Das ist schon mal eine Hausnummer, ja.
Und man muss natürlich auch, das Wichtigste ist, denke ich, auch zu verstehen, dass man nicht nur sagt, ja, es gibt da solche Nischenprodukte und die bringen viel Rendite, sondern auch tatsächlich, was du ja gerade sagtest, das Businessmodell dahinter, dass man weiß, ich investiere in den Mittelstand, der grundsätzlich, ja, sagen wir mal, riskanter ist als Großkonzerne. Dafür bekomme ich aber auch etwas mehr Rendite. Aber du hast gesagt, es ging auch um Restrukturierungsprojekte, in die investieren. Das bedeutet, genau. Es sind häufig Unternehmen, die auch irgendwie in der Bredouille sind, entweder aus Finanzlage oder das operative Geschäft läuft nicht mehr so. Und dann holen die sich dann halt die Hilfe von diesen Business Development Companies an Bord. Und ja, das ist ja relativ ähnlich einem Private Equity Ansatz, oder?
Wie ja, genau. Ist auch seinerzeit extra diese Unternehmensform gegründet worden, um eben auch, sag ich mal, dem normalen Bürger eben Zugang zu diesem Sektor zu gewähren. Ja. Weil man wollte, der Gesetzgeber wollte seinerzeit in den USA, ich glaube in den 80er Jahren ist die entsprechende Gesetzgebung erlassen worden, dass eben auch der normale Bürger eben in einem regulierten Umfeld da investieren kann. Und zum Beispiel diese Business Development Companies, um hier den Kreis hier zu schließen, die fallen unter diesen Investment Act of 1940 und haben auch eine strenge Verschuldungsgrenze, die sie nicht überschreiten dürfen. Das heißt, die können sich nicht vollsaugen mit Krediten bis zum geht nicht mehr, sondern eben dadurch, dass die ein US-Dollar Schuld mit 3 US-Dollar Vermögenswerten decken müssen, haben die halt quasi eine natürliche Verschuldungsgrenze von 33%. Ja, was schon mal eine gewisse Stabilität, wahrscheinlich sind auch deswegen tatsächlich so wenig dann tatsächlich pleite gegangen während der Finanzkrise. Und was sie auch noch machen, die bieten auch noch Managementleistungen. Also es ist nicht nur so, dass sie passiver Investor sind, sondern die stellen auch das Managementteam im Rahmen von solchen Restrukturieren, dass sie sagen, ja, wir beteiligen uns an euch und hier ist noch unser Managementteam, was euch noch unterstützt.
Okay, verstehe.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.